Herzlich willkommen bei den Daily Meditations, heute für Donnerstag, den 18. Februar. Vorösterliche Fastenzeit. Ja, das wäre ein eigenes Thema. Fasten, Klimafasten. Was fastest du? Hast du überhaupt einen Zugang dazu? Aber auf die Fährte dieser Gedanken will ich dich jetzt eigentlich gar nicht bringen, denn wir sind ja hier zusammen, um auf der Lukas-Fährte weiterzugehen, also vielmehr auf der Jesus-Fährte, so wie wir sie im Evangelium nach Lukas finden. Lukas 9, die Verse 51 bis 56. Dann war es soweit. Die Tage kamen näher, an denen Jesus die Welt verlassen und in den Himmel aufgenommen werden sollte. Jesus machte sich fest entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus. Die kamen in ein Dorf der Samaritaner und wollten dort für ihn eine Unterkunft suchen. Doch die Dorfbewohner nahmen Jesus nicht auf, weil Jerusalem sein Ziel war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das erfuhren, sagten sie: Herr, wenn du willst, befehlen wir, Feuer soll vom Himmel fallen und sie vernichten. Da drehte er sich zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Dann zogen sie weiter in ein anderes Dorf. Jerusalem. Der Weg von Jesus geht nach Jerusalem. Das liegt auf der Hand. Wer das Reich Gottes verkündigt, wer sagt, dass es nahe gekommen ist, durch das eigene Wirken, der muss irgendwann nach Jerusalem, in die Hauptstadt, ins Machtzentrum. Denn da muss es sich ja auswirken. Es muss sich auswirken auf den Tempel, die Politik, die Herrschenden. Man kann ja nicht immer nur sagen, es ist nah, irgendwann muss es so nah sein, dass man das im Zentrum in Jerusalem merkt. Und die Frage ist natürlich auch, was hält Rom von einem, der von einem Königreich redet und nicht das römische Imperium meint? Lukas beginnt mit der alten Prophetenformulierung und es geschah. Heute klingt das so, dann war es soweit. Weiter heißt es, wörtlich, die Tage seiner Aufnahme erfüllten sich. Aufnahme? Was ist damit gemeint? Geht es um den Aufstieg nach Jerusalem, weil die Stadt ja hoch lag, bis heute, und man hinaufziehen muss? Ja, das wäre nicht hoch genug. Denn bei der Aufnahme geht es um die Aufnahme von Jesus bei Gott. Und die Basisbibel liegt da genau richtig. Aber natürlich steht Jerusalem zunächst für die Gefangennahme von Jesus, seine Verurteilung, sein Leiden, seine Hinrichtung am Kreuz. Das lässt Lukas aufblitzen und spricht von der Aufnahme beim Vater. Damit legt er den Akzent auf die himmlische Heimat von Jesus, auf das Vaterhaus, auf das Zuhause. Ja, und mit der nächsten Formulierung blickt Lukas zurück. Und er, gemeint ist Jesus, er machte sein Angesicht fest, zu ziehen nach Jerusalem. Und auch hier liegt die Basisbibel richtig, indem sie davon spricht, dass Jesus fest entschlossen war auf dem Weg nach Jerusalem. Aber das Wort Angesicht ist halt wichtig, denn es erinnert an sein leuchtendes Angesicht auf dem Berg. Damit spielt Lukas an auf das Verklärungsgespräch. Jesus weiß aus diesem Gespräch, was auf ihn zukommt. Jesus weiß, wie er seinen Exodus, den Weg der Befreiung gehen wird, nämlich durch Leid und Tod. Und dazu sagt er ja, dazu ist er fest entschlossen, deshalb geht er so nach Jerusalem. Okay, und in der Umsetzung sieht es so aus, dass er wie ein König seine Kundschafter als Boten vor sich her sendet. Er wählt dabei den Weg durch Samarien. Und seine Boten, also die Jesus-Schüler, kommen in ein Dorf und wollen ihrem Jesus dort ein Quartier bereiten. Ja, und da heißt es kurz und knapp, sie nahmen ihn nicht auf. Bams, keine Gastfreundschaft. Der Hammer. Warum? Weil sein Angesicht dabei war, nach Jerusalem zu gehen. So kann man es wörtlich übersetzen, wegen dem Angesicht. Gemeint ist natürlich, weil Jesus fest entschlossen war, nach Jerusalem zu ziehen. Ja, warum haben die Samaritaner was gegen Jerusalem? Und lasst uns auch so fragen, warum haben die Juden was gegen die Samaritaner? Ja, das liegt auch daran, dass man sich eigentlich sehr, sehr nah war als Jude und Samaritaner. Nach König Salomo wurde das Land geteilt in Südreich, Hauptstadt Jerusalem, und Nordreich, Hauptstadt Samaria. Durch die Wirren der Geschichte, den Deportationen und den Ansiedlungen von Fremden entstand dort eine Art Mischbevölkerung. Prinzipiell befolgte man die Tora. Zugleich war man aber ethisch und religiös sehr heterogen, synkretistisch. Das Schlimmste? Die Samaritaner wollten nicht zum Zion nach Jerusalem pilgern, sondern lieber zu ihrem Gerizim. Soll auch ein schöner Berg sein. Kurz, die Samaritaner waren in den Augen der Juden keine Rechtgläubigen mehr. Die hatten den falschen Berg. Durch die Römer erlangte die Gerizim-Gemeinde ihre kultisch-religiöse und auch rechtliche Autonomie. Das fand Jerusalem gar nicht klasse. Samaritaner als Glaubensgemeinschaft gibt es übrigens bis heute. Sie haben eine eigene Tora, fast identisch mit der jüdischen, verehren Mose, glauben an Yahweh Adonai, den Gott Israels, und der Berg Gerizim ist ihr heiliger Ort. Also, das Nachbarschaftsverhältnis zwischen Juden und Samaritanern war kühl, um es mal so zu sagen. Natürlich gab es gelegentliche Gehässigkeiten und vereinzelt auch Fälle von offener Gewalt. Wann? Na, vor allen Dingen zur Zeit der Wallfahrtsfeste. Dann, wenn jüdische Pilger, vor allem aus Galiläa, durch Samarien nach Jerusalem zogen. Aha. Und genauso wirkt auch Jesus mit seinen Leuten. Ja, und die ziehen eben demonstrativ zum Zion und nicht zum Gerizim. Eine Provokation für das samaritanische Dorf. Ergebnis: Du kommst hier nicht rein. Keine Unterkunft. Und die Jesus-Schüler? Die nehmen die Ablehnung persönlich und sind nun ihrerseits ablehnend. Mehr noch, sie steigen ein in diese Spirale. Gewalt. Du Herr, willst du, dass wir sagen, Feuer komme herab aus dem Himmel und verbrenne sie? Ja, ich würde mal sagen, die Jesus-Schüler sind in Derby-Stimmung. Sie wollen das tun, was Elia getan hat. 2. Könige 1. Sie sind also durchaus irgendwie biblisch zu nennen. Auf jeden Fall glauben sie, dass Recht und Gott auf ihrer Seite. Und wenn ihr Lehrer ihnen das Okay gäbe, dann würden sie so handeln. Hammerhart. Religiös motivierte Gewalt. Erschreckend. Ja, da kann man atheistische Stimmen schon verstehen, die meinen, ohne den Glauben an einen Gott wäre es friedlicher auf der Welt. Wie verhält sich Jesus? Er wandte sich ab und drohte ihnen, also seinen Schülern. Na, das ist mal eine klare Absage. Sonst bedroht er Geister, Dämonen und Krankheiten. Hier bedroht er seinen eigenen Schülerkreis. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und er zieht einfach in ein anderes Dorf. Wie souverän. Einigen ging das zu schnell. Es gibt spätere Handschriften, die fügen hier Folgendes hinzu. Er sagte, ihr wisst nicht, was für ein Geist da aus euch spricht. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um Menschenleben zu vernichten, sondern um zu retten. Aber das gehört nicht zum ursprünglichen Text. Ja, so Sachen gibt's. Die Bibel ist heilige Schrift und zugleich sehr menschlich. Da gibt's Fehler und Korrekturen und Texte können gut gemeint wachsen. Diese Hinzufügung ist durchaus annehmbar. Was anderes fällt mir auf. Wieder einmal findet Jesus keine Herberge. Erinnert irgendwie an Weihnachten. Jesus erscheint heimatlos. Seine Heimat ist Gott. Ja, aber ich habe ein Zuhause. Und doch ist auch Gott für mich meine Heimat und mein Ziel. Und das fällt mir auch auf. Diese klare Absage an religiös motivierte Gewalt. Jesus löst hier nicht die Frage um den samaritanischen Zweig des Jahwe-Glaubens. Er will seine Schülerschaft, uns, belehren. Ich bin kein Messias nach der Art des Elia, keine Gewalt. Konfessionskriege haben wir Christen dennoch hinbekommen. Leider, tragisch. Aber Gewalt beginnt schon mit der Sprache. Gewaltfreie Kommunikation. Da gibt's gute Sachen zu lernen. Und bevor sich Gewalt auch in der Sprache äußert, fängt es ja innerlich an, mit Brodeln. Der Kamm schwillt und der Kragen platzt. Wie gehst du damit um? Nimmst du die vorlaufenden Zeichen bei dir selbst wahr? Ich schließe mit einem Gebet. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, da wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst loslässt, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen und Shalom.